Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
In genau einer Woche jährt sich der Mauerfall zum 35. Mal und noch immer wird gestritten über die Entschädigung der SED-Opfer. Für einen geplanten Härtefallfonds will IKEA als erstes Unternehmen jetzt in Anerkennung dessen, dass man von Zwangsarbeit profitierte, Geld zahlen. Was das bedeutet, auch für den Sport und die Opfer des Staatsdopings, das habe ich mit Evelyn Zupke, der Beauftragten der Bundesregierung für die SED-Opfer, besprochen. Meine Frage an Sie, ist das nicht eigentlich furchtbar, dass auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch immer in dieser Frage gestritten wird?
Wir müssen mal davon ausgehen, dass es in Deutschland ja seit Anfang der 90er Jahre eigentlich schon gute Rehabilitierungsgesetze gibt, die natürlich immer weiterentwickelt werden, die immer angepasst werden müssen, so wie wir es jetzt ja auch gerade wieder tun, zusammen mit der Politik. Und wir hoffen ja noch in diesem Jahr ein sehr gutes Gesetz verabschieden zu können. Das befindet sich gerade im parlamentarischen Prozess. Also der Entwurf ist da und da gibt es noch viele Dinge, für die wir noch kämpfen. Und man muss ja auch sagen, es gab keine Blaupause für die Aufarbeitung der Diktatur, keine Blaupause, wie geht man mit den Hunderttausenden von Opfern der SED-Diktatur um. Und ein Blick ins ehemalige kommunistische Ausland reicht wirklich aus, um zu sagen, da sind wir ganz weit vorne. Also ich würde eher sagen, das Glas ist halb voll als halb leer.
Jetzt gibt es ja auch wieder mal Neuigkeiten vom geplanten Härtefallfonds, den es geben soll. IKEA, Deutschland zahlt als erstes Unternehmen auch in Anerkennung der Haftzwangsarbeit, von der IKEA auch profitiert hat, in diesen Fonds ein. Was bedeutet das für die Zukunft der Entschädigung?
Ja, dass IKEA jetzt diese 6 Millionen in den kommenden Härtefallfonds einzahlen wird, das macht es natürlich sehr schön und das ist natürlich für die Opfer der SED-Diktatur, die unter auch der Haftzwangsarbeit leiden mussten, eine sehr, sehr gute Nachricht. Und zunächst mal möchte ich sagen, dass ich ja, als ich gemeinsam mit IKEA und dem Dachverband der Opferverbände der UKG mit Herrn Dombrowski verkünden durfte, dass dies jetzt zum Abschluss gekommen ist, das ist natürlich erstmal ein Moment von historischer Bedeutung und ich bin IKEA sehr dankbar, dass sie diesen Weg beschreitet. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass das eine Vorbildwirkung auf andere Unternehmen hat, denn es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr Unternehmen, die auch in Westdeutschland von der Haftzwangsarbeit profitiert haben. Und ganz konkret wünsche ich mir auch zum Beispiel von Firmen wie Aldi oder Otto, dass sie sich endlich auch vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen, dass sie sich mit den Betroffenen austauschen in einer angemessenen Weise. Und deswegen, wie gesagt, hoffe ich sehr, dass es eine positive, eine Vorbildwirkung hat und dass hier noch viel mehr in Gang kommt, denn da liegt noch vieles brach.
Das wäre auch meine Frage. Ist es nicht irgendwo auch ein bisschen beschämend, dass ausgerechnet ein ausländisches Unternehmen, ein schwedisches Unternehmen da vorangeht?
Ja, da gebe ich Ihnen tatsächlich recht. Das finde ich auch beschämend, dass es ausgerechnet ein ausländisches Unternehmen ist, das als erstes und einziges Unternehmen sich hier wirklich in die richtige Richtung bewegt hat, wo ein Prozess zum Abschluss gekommen ist, der woanders noch nicht mal gestartet hat. Aber wir haben jetzt eine gute Grundlage auch aufgrund dieses Erfolges zusammen mit IKEA und den Opferverbänden nochmal durchzustarten, was das Thema Haftzwangsarbeit betrifft und dort die Firmen auch noch einmal gezielt weiter anzusprechen.
Wie muss ich mir diese Verhandlungen oder diese Beratung eigentlich vorstellen? Ist es schwierig, Unternehmen wie IKEA dazu zu bewegen, in diesen Fonds einzuzahlen?
Also bei IKEA habe ich wahrgenommen, die Opferverbände, der Dachverband, die UKG sind ja seit 12 Jahren im Gespräch mit IKEA. Ich würde es mal Gespräch nennen. IKEA hat ja sich sehr schnell, als die ersten Hinweise bekannt wurden, dass sie eben auch in Gefängnissen produzieren lassen haben, wo politische Häftlinge inhaftiert gewesen sind, sich mit den Betroffenen auf Augenhöhe ausgetauscht und haben sogar auch eine unabhängige Forschung in Auftrag gegeben. Und dieser Prozess hat halt gedauert, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe es erlebt, seit ich seit 3,5 Jahren im Amt bin, eine sehr positive Atmosphäre mit IKEA. Und die haben natürlich auch innerhalb ihres Unternehmens dort zu gucken, wie kann man das umsetzen, auch als Teil IKEA Deutschland, als Teil eines internationalen Unternehmens. Und insofern habe ich das jetzt nicht als schwierig empfunden, was IKEA betrifft. Von anderen Unternehmen kann man das allerdings nicht behaupten.
Jetzt sprechen wir in einer Sportsendung miteinander. Dieser Härtefallfonds, den es geben soll, wo jetzt dann die Millionen von IKEA auch eingezahlt werden, inwieweit profitieren davon eigentlich auch Opfer des staatlichen DDR-Dopings?
Das ist jetzt zu früh, wirklich deutlich festzumachen, weil ja der Fonds jetzt erst einmal kommt. Wir werden uns in den nächsten Monaten damit befassen, mit den konkreten Richtlinien für die Vergabe, für die Mittel aus dem Härtefallfonds. Und da muss der Bundestag ja erst nochmal das Gesetz beschließen, durch das der Fonds eingerichtet wird. Das ist aber sicher. Und nach jetzigem Stand werden wir uns an den Kriterien der Fonds in den ostdeutschen Ländern orientieren. Und da gehört zum Beispiel in Thüringen und in Berlin, können die Dopingopfer dort auch bei Bedürftigkeit Hilfen beantragen.
Das heißt, dass Dopingopfer auf einer Stufe mit politischen Häftlingen stehen beispielsweise?
Genau, das ist in den Bundesländerfonds in Thüringen und Berlin ist das jetzt so. Und das würde mir auch vorschweben für den bundesweiten Härtefallfonds. Das entscheide ich erstens nicht ganz alleine und zweitens ist es noch zu früh zu sagen. Was natürlich sehr helfen würde hierbei im aktuellen Gesetzesverfahren ist ja jetzt, oder wenn über die Gesetzesänderung beraten wird, wird ja auch über die Dopingopfer beraten, ob sie Zugang zum regulären Unterstützungssystem erhalten können, dass sie also in das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz mit aufgenommen werden können. Und dann hätten sie sowieso automatisch auch Zugang zu Gesundheitsentschädigungsleistungen und dann wären sie rehabilitiert und könnten dann entsprechend anderer Kriterien sich ganz genauso wie die anderen rehabilitierten Opfer der SED-Diktatur beim Härtefallfonds melden.
Das heißt, das wäre tatsächlich für die vielen, vielen Opfer, die staatlich gedopt worden sind und unter gesundheitlichen Folgen leiden, eine Art Meilenstein, kann man das sagen?
Das würde natürlich die Hürde zum Beispiel für den Zugang zum Härtefallfonds ganz erheblich vereinfachen. Dann bräuchte man gar nicht darüber jetzt diskutieren, soll das so sein oder soll das nicht so sein, weil sie dann an der Stelle zumindest halt gleichgestellt wären. Und das wäre natürlich der wichtigste Hebel, dass sie dort nicht einzeln, wie es bisher gewesen ist, immer kämpfen müssen, um zur verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung zu kommen. Und das letzte Urteil vom Mai, das abschlägige vom Mai diesen Jahres, hat ja auch gezeigt, dass es schwierig ist für die Gerichte, das systematische Zwangsdoping als politische Verfolgung zu werten. Das ist ja auch keine politische Verfolgung, aber politischer Missbrauch aus meiner Sicht und auch kein Willkürakt im Einzelfall darstellt. Und das ist natürlich eine Schutzlücke. Und diese Sichtweise hat das eben Gericht eben bestätigt und auch die Politik aufgefordert, hier eine Lösung zu finden für die Opfer des Zwangsdopings.
Jetzt haben wir in diesem Sommer einen besonderen Sportsommer erlebt. Paris und die Spiele dort haben viele begeistert. Die sportlichen Leistungen waren Faszination auf dem ganzen Globus. Und auch in Deutschland wird der Ruf nach mehr Medaillen, nach mehr Gold für die Sportförderung lauter. Kann man das eigentlich, frage ich Sie als Opferbeauftragte, vor dem Hintergrund dieser deutsch-deutschen Dopinggeschichte und vor dem, was wir auch aus der DDR wissen, überhaupt guten Gewissens tun?
Eine schwierige Frage. Man muss beim Leistungssport natürlich immer gewisse Dinge hinterfragen. Also wie weit geht das? Wie weit geht die Gier auch nach Medaillen? Und inwieweit spielt da auch Doping eine Rolle? Aber ich denke, im Vergleich zur DDR damals ist das heute trotzdem eine ganz andere Situation, weil dort das eben das staatlich angeordnete Zwangsdoping gewesen ist und die Menschen, die Gesundheit der Menschen wissentlich für diesen Medaillenhunger geopfert wurden. Aber kritisch ist das System natürlich immer zu hinterfragen.